You Ask, We Explain, ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Wenn man beim Thema Heimat diese politische Dimension mit anfängt zu denken, in welche Richtung gehen dann diese ersten Eindrücke? Also fällt euch das auf, dass beispielsweise in einem Wahlkampf, dass beispielsweise in politischer Interaktion das Thema oder der Begriff Heimat, das Thema Heimat immer wieder auftaucht, oder geht es nur mir persönlich so? Oder ist das ein allgegenwärtiger Punkt?
Mir fällt es auch auf, aber mich wundert das jetzt auch nicht. Mir fällt es schon seit Jahren auf. Das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum ich überhaupt dieses Thema gewählt habe. Weil ich das interessant fand, dass der Begriff so vielfältig ist, so vielfältig auch anschlussfähig für politische Strömungen und Entwicklungen. Und ist das quasi so Teil des Untersuchungsobjektes, auch zu fragen, warum genau und wie genau wird es denn politisch instrumentalisiert? Und da gibt es eine klare Instrumentalisierung von rechts, die auch schon lange geht. Das ist jetzt nicht erst so, dass seitdem die AfD da ist. Das war vorher lange so. Die NPD nennt sich seit den 2000er Jahren ganz stringent die Heimatpartei. Und es wundert eigentlich gar nicht, dass sie ihren Namen jetzt komplett in die Heimat umgeändert haben, weil das immer schon Programm ist. Und von rechts ist es tatsächlich auch nicht verwunderlich, weil historisch gesehen Begriff Heimat und Nation schon immer sehr stark miteinander verbunden waren. Das war schon im 19. Jahrhundert so, dass eigentlich die Nation, die damals ja erst in so einem Nationalstaat zusammengekommen ist, das Deutsche Kaiserreich, waren vorher ganz viele verschiedene Territorialstaaten und die wurden dann ein Reich und die mussten irgendwie zusammenfinden und Nation ist viel zu abstrakt gewesen. Also hat man überall gesagt, okay, Heimat ist gleich auch Nation und das hat ganz gut funktioniert und im Prinzip versuchen da jetzt ganz viele Akteure nochmal anzudocken und das war genauso auf der linken Seite. Also die Arbeiterbewegung träumt seit dem frühen 20. Jahrhundert von der sozialistischen Heimat und hat versucht, diese sozialistische Heimat als Utopie irgendwie auch im Hier und Jetzt dann zu verwirklichen. Aber dazu kommen wir gleich noch, ne?
Michał, du bist, ich glaube, Ende der 80er Jahre aus Polen nach Deutschland gekommen, auch deine Heimat verlassen. Gab es dafür Gründe? Welche?
Naja, letztendlich waren die Gründe die gleichen für meine Eltern wie für viele DDR-BürgerInnen, die Heimat zu verlassen. Oder ich meine, vielleicht war es da noch ein bisschen einfacher, sich eine neue Heimat in Westdeutschland zu denken, weil die Sprache keine Barriere darstellte. Aber meine Eltern waren nicht parteinahe gebunden, verliebt, sondern sahen ihre Chancen eher kleiner dadurch.
Mit einer Band wie Banda Kommunale, das impliziert ja auch so ein bisschen so eine Heimatnummer. Also wie viel Heimat ist bei der Banda irgendwie dabei?
Also wir versuchen schon bewusst so ein paar Schlagworte zu kapern. Das eine ist tatsächlich, eine Banda Kommunale in Italien ist eine Dorfkapelle. Wir betrachten Dresden durchaus eben als ein entsprechendes Dorf, das eine Band braucht, sowohl für Geburtstage, Todesfälle und eben politische Umzüge, wie auch den Begriff der Heimatmusik. Also letztendlich besteht die Band seit 2015 eben aus MusikerInnen aus gebeutelten und nicht gebeutelten Ländern, aus Migrantinnen und DresdnerInnen und Thüringern und Bayern und so weiter. Und das ist irgendwie unsere Antwort auf all das, worüber ihr sprecht. Also auf die Vereinnahmung von Begriffen eben im politischen Kontext. Wir haben uns letztendlich dazu entschlossen, denjenigen, die uns zuhören, zu zeigen, dass Heimat schon wichtig ist, aber dass es eben Leute gibt, die ihre Heimat mit hierher bringen und sie auch gerne teilen wollen. Und ich glaube, Heimat ist schon am schönsten, wenn man sie teilen kann.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Banda für mich immer so ein Punkt ist, wo ich sage, geiler Scheiß. Also die verstehen die Heimat so, wie ich sie eigentlich auch verstehen möchte. Es kommen Menschen hierher, die bringen ihre Ideen mit, die bringen ihre Fantasie mit, die bringen ihre Musik mit, die bringen ihre Küche mit, die bringen eigentlich all das mit, was ich immer auf der Suche bin. Wo ich immer auf der Suche bin und sage, naja, das muss ja noch mehr geben als die Thüringer Klöße, ein Drittel, zwei Drittel gerieben, gekocht, wie auch immer, mit Rotkraut oder ohne Rotkraut. Also deshalb ist die Frage für mich immer so, ist das gedacht, ist das Konzept, ist das Willen oder ist das einfach nur so by the way entstanden, dass man sich genau so mit diesem Thema Heimat auseinandersetzt?
Ich glaube, das ist am Ende unser Konsens, das ist am Ende das, was für uns Deutschland ist, glaube ich. Und ich muss einfach sagen, wenn man selbst eingewandert ist, bleibt einem nicht so viel anderes übrig, als mit Klößen und Bratwurst klarzukommen. Aber auf der anderen Seite doch zu merken, okay, es gibt ein Interesse auch an anderen Heimaten. Und ich, ne, letztendlich sprechen wir aktuell, glaube ich, über die Obergrenze für Dönerläden in einigen Kontexten. Auf jeden Fall ist es ein sehr verletzendes Thema irgendwo, nicht? Und da aber Humor, finde ich, schon die beste Waffe gegen diese Verletzlichkeit ist, versuchen wir es mit Humor zu nehmen. Und ich glaube, gerade in der Musik, ich würde schon noch einen größeren Teil der Kultur mit da einbeziehen. Es gibt einfach ganz andere Kontinuitäten, was Begriffe angeht, jenseits dieses Politischen, nicht? Also Melodien. Wenn man auf den Balkan guckt und versucht nachzuvollziehen, wo Melodien herkommen, die für Menschen Heimat bedeuten, dann sind diese Melodien zum Beispiel sehr ähnlich. Von Serbien über Bosnien, Bulgarien bis nach Polen findet man sehr ähnliche Melodien. Das ist auch im deutschsprachigen Raum so und manchmal vermischen die sich auch und man kann es einfach gar nicht mehr nachvollziehen, wo irgendwas herkommt. Das ist genauso mit Instrumenten, ne? Also wenn jetzt irgendjemand im Erzgebirge die duale Ziehharmonika ist, so ein Instrument, ne? Das Bandoneon oder in welchen Ausprägungen es gibt. Ohne diese Instrumente aus Sachsen gäbe es keine Cumbia oder auch kein Tango irgendwo in Argentinien. Und dann ist es ganz schwierig aufzulösen, was wie zuerst da war und welches Gefühl mit dieser Heimat am Ende verbunden ist und wer was daraus macht.
Und egal, wo ihr spielt, ob das auf dem Alaunplatz in Dresden ist, ob das in Wurzen, in Dippoldiswalde oder wo auch immer ist, muss ich sagen, dass das für mich die schönste Heimatmusik ist, die ich immer hören kann.
Dann haben wir uns verstanden.
Danke, Michau. Wenn die Band dann mit dem Zug ankommt, werden wir merken, dass die auch ein bisschen Spaß bei der Sache haben.
Wo wir gerade bei den politischen Dimensionen des Begriffes Heimat waren, würde ich jetzt auch gerne nochmal auf die Psychologie anspielen, was damit natürlich jetzt nicht direkt was zu tun hat. Aber wir sollten eben nicht vergessen, dass das Heimatgefühl, wie wir ja vorhin schon hatten, tief in uns verankert ist und auch irgendwie so einen emotionalen Anker darstellt, zumindest für viele Leute. Inwiefern spielt denn die Heimat eine Rolle in der psychischen Entwicklung? Und was mich noch persönlich interessieren würde auch, könnte man vielleicht auch eine Heimat in sozialen Netzwerken vielleicht finden, in der digitalen Welt?
Annalena.
Wie sich sozusagen das über die Kindheit oder Jugend entwickelt? Ich meine, wenn Sie mal selbst überlegen, mal dran denken, was sind so Ihre frühesten Assoziationen, also als Kind oder so, was Sie verbinden Sie mit Heimat als Kind? Das sind ja vor allem oder ganz häufig eben verschiedene Orte oder verschiedene Personen, die damit verbunden sind. Das können aber auch, wie wir haben es jetzt schon gehört, die Musik eine Rolle spielen, aber auch Essen. Wir haben schon von Essen auch gehört, also bestimmte Gerichte, die sowas ja auch hervorheben. Und das heißt, es zeigt sich, es setzt sich sozusagen zusammen aus diesen verschiedenen Lebenserfahrungen und vor allem auch Beziehungs- und Bindungserfahrungen, die Kinder und Jugendliche machen. Und wenn man dann mal weiterschaut, ist das ja gerade dann auch in der Ausbildung der Identität, also sozusagen im gerade auch im Jugendalter, wo es ja dann vor allem auch darum geht, sich irgendwie auch abzugrenzen, sich selbst zu überlegen, wie will ich eigentlich leben, was ist mir wichtig, wie will ich mein Leben gestalten und selbst in die Hand nehmen, wo das natürlich dann auch eine Rolle spielt, zum Beispiel auch bewusst sein kann, ich gehe zum Beispiel weg aus meiner Heimat, ich mache das ganz bewusst oder ich will mich abgrenzen von etwas und da spielt das eine große Rolle. Und vielleicht nochmal in Bezug auf die Politik, das ist vielleicht auch was jetzt auch gerade in Bezug auf, ich meine, der Jugendreport hat das gezeigt, gerade die jungen Leute sind für rechte Parolen und solche Begriffe gerade empfänglich. Das heißt, es ist auch etwas, was wir auch tatsächlich in der Therapie erleben, also so extremistische Einstellungen, wo wir auch gucken müssen, ist es etwas, was eher ein Abgrenzungsphänomen ist? Wir wollen uns von bestimmten, gerade unserer älteren Generation abgrenzen und wollen irgendwie auch anecken oder wollen provozieren, oder ist es tatsächlich etwas, was verankerte auch Wertvorstellungen sind, die dann schon vorherrschen?
Ich hatte ja aufgefordert, dass wir Fragen aus dem Publikum zusammenkriegen und wir haben doch einige gefunden, Patricia. Ich fange mal an und wir machen dann im fröhlichen Wechsel, arbeiten wir uns da mal durch.
Können wir so machen.
Ich fühle mich durch die große Begeisterung für Rechte, sagt eine unserer Zuhörerinnen, befremdet von meiner Heimat, regelrecht abgeschreckt. Wie kann ich damit umgehen? Kann man damit überhaupt umgehen? Frau Zietlow?
Aus psychologischer Sicht ist ja da der Konflikt, dass man ja zum einen ganz viele positive Aspekte mit der Heimat verbindet, vielleicht auch mit Personen, die dann aber plötzlich Einstellungen oder Wertvorstellungen zeigen, die den eigenen völlig widersprechen. Das ist ein Riesenkonflikt und das hat ja auch viel damit zu tun, wie verhalte ich mich, was kann ich tun, positioniere ich mich, das kann aber zum Beispiel auch zu einem Verlust von sozialen Beziehungen führen oder tue ich das eben nicht, um das nicht zu verlieren. Das ist, glaube ich, ein Riesenkonflikt, wie man damit am besten umgehen kann. Da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept.
Und wichtig ist ja, wir leben in der Demokratie. Wir sind quasi alle aufgefordert, an den Orten, an denen wir leben, auch wenn wir sie Heimat nennen, mitzuwirken, sie mitzugestalten. Und das heißt, man kann nur alle Möglichkeiten, die da irgendwie sind, nutzen, sich einbringen, sei es im Verein, sei es kommunal in den Parlamenten, also in der Gemeindevertretung, in Parteien, welche Organisation einem da auch zuspricht, das ist ja dann auch wieder individuell, aber es gibt Möglichkeiten quasi, um selber am Ort mitzuwirken und die kann ja dann auch dazu wirken, dass sich dann vielleicht irgendwie so eine Atmosphäre wieder verändert, dass eine Stimmung sich ändert, dass vielleicht auch irgendwie der Wind sich wieder in eine andere Richtung dreht.
Also aktiv dem entgegentreten.
Ja, aber nicht nur durch Demonstrationen, sondern ich meinte eher wirklich durch Mitgestaltung am Ort, in den Parlamenten, in den Vereinen, in den Organisationen, in den Parteien. Das ist, glaube ich, und gerade auch in Sachsen, wo ja die demokratische Mitwirkung in diesen ganzen Organisationen noch relativ gering ausgebildet ist, sage ich mal so. Wenn man diese Zahlen liest, also in den drei ostdeutschen Bundesländern, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen, sind so viele Parteimitglieder wie in einem westdeutschen Bundesland zusammen. Also, oder da sind es sogar noch mehr. Also da ist noch Potenzial nach oben, glaube ich, in den ostdeutschen Bundesländern, sich selber an diesen Formen von Demokratie mit zu beteiligen.
Da gibt es, glaube ich, eine recht passende Frage aus dem Publikum auch dazu. Sachsen steht kurz vor relativ entscheidenden Wahlen. Dabei wird deutlich, dass viele Sachsen frustriert sind und dies oftmals mit einer Angst vor einem Heimatverlust begründen. Wie entsteht diese Angst oder ist sie nur eine Flucht vor sich selbst? Ist sie in Sachsen besonders groß? Wenn ja, warum? Und wie kann man diesen Menschen diese Angst nehmen?
Lukas, hast du da eine Antwort?
Ich dachte ja, ich kann auf die leichten Fragen vorher antworten.
Es gibt keine leichten Fragen.
Empirisch nachweisbar, ob jetzt besonders viele Sachsen eine ausgeprägte Angst haben, das weiß ich nicht. In der ganzen Ostdeutschland-Forschung ist schon ziemlich dominant, was man Deprivationsthese nennt. Also dass quasi die ostdeutsche Identität sich durch Benachteiligungserfahrung nach der Wende mit herausgebildet hat und wenn das angesprochen wird, dort auch dann kompensiert wird. Und das ist nicht zufällig, dass sicherlich rechtspopulistische Parteien stark mit Heimat und vor allen Dingen aber Ostheimat werben. Wer jetzt den CSD in Bautzen gesehen hat, da waren die Gesänge Ost, Ost, Ostdeutschland des vor allen Dingen rechtspopulistischen, rechtsradikalen Spektrums ziemlich groß, um genau die Personen, die für eine offenere Gesellschaft eingetreten sind, zu unterdrücken.
Wenn du das jetzt schon ansprichst, Lukas, Entschuldigung, da muss ich mit der Frage einfach hinterherkommen. Du kommst aus der Lausitz, du kommst aus dieser Region. Wenn du merkst, wie dieser Heimatbegriff eine andere Färbung bekommt, wie dieser Heimatbegriff auch instrumentalisiert wird, auch bei so einer Veranstaltung wie dem CSD, was beschleicht dich da für ein Gefühl? Hast du da Antworten? Denkst du darüber nach? Gibt es da philosophische Ansätze?
Ich denke da darüber nach. Philosophie hilft sicherlich beim Verstehen, aber ich weiß nicht, ob sie in dem Fall beim Probleme lösen hilft. Ich würde da Johannes zustimmen, Politik ist immer ein Kampf um Diskurse und Deutung. Und das ist ja auch das, was passiert, warum alle Parteien, jetzt unter anderem die Linke, Heimat auf ihren Plakaten stehen hat, dass es einfach einen Deutungskampf darum gibt, wie man Heimat besetzen kann. Und quasi in der politikwissenschaftlichen, philosophischen Schnittstelle-Analyse wird ja mehr über nicht Heimat, sondern Identitätspolitik gesprochen, was wahrscheinlich jeder schon mal gehört hat. Und Identitätspolitik ist eigentlich eine Idee von Emanzipation gewesen. Und wenn man das so liest, kann man auch sagen, quasi das Ostsein wieder in Anspruch nehmen, ist auch ein emanzipatorischer Gedanke. Das Problem ist nur dort, und das wird dann immer unter dem Begriff der Essentialisierung gedacht, wenn ich mir Identität, Heimat etc. als was vorstelle, das nicht besonders flexibel ist, also nicht so als eine soziale Konstruktion, die kann ich beeinflussen, ändern, gibt es einen Deutungskampf drumherum, sondern etwas, das einfach festgeschrieben ist. Ich bin dort geboren oder nicht. Ich gehöre zu dem Ideal Deutschsein, wie das da gedacht wird, oder nicht. Und ich glaube, gegen das sollte man vehement vorgehen. Ich zum Beispiel versuche, mich im Stadtrat zu engagieren. Das sind dann so lokale Aktivitäten und in vielen Vereinen. Und man sollte vor allen Dingen die ganzen Aktivitäten, die es ja gibt, und dann auch nicht immer ganz dem Diskursvertrauen über den braunen Osten auch ernst nehmen, die eine plurale Zivilgesellschaft darstellen. Und die gibt's. Die Banda ist ein Beispiel dafür, aber es gibt in Bautzen, in der kompletten Region, auch einfach sehr, sehr viele, die etwas machen. Und vielleicht sollte man diese Heimatgeschichten viel, viel mehr erzählen als die andere Heimatgeschichte.
Jetzt sprichst du das selbst an, als Johannes das sagte, man soll sich engagieren, man soll die Vereine, die Sportvereine, man soll dies, jenes machen. Wir alle kennen diese Beispiele, dass auch Sportvereine unterwandert werden, dass da in den Vorstand sich gewählt wird, dass man da versucht, auch Akzente zu setzen, wie auch immer. Das will ich gar nicht thematisieren, sondern mir geht es eher darum, wie motiviert man sich eigentlich in dieser sozialen Struktur, in seiner Heimat irgendwie zu engagieren, irgendwie mitzumachen.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask Me Explain.
Und weil es so schön ist, gibt es jetzt nicht darum, in politische Lager irgendwie aufzuspalten, sondern in die Möglichkeiten, seine eigenen Ideen, seine Vorstellungen damit einzubringen und vielleicht auch was umgesetzt zu sehen. Lukas, du hast gesagt, du bist im Stadtrat.
Ja, ich habe auch kurz darüber nachgedacht und würde sagen, ja, Heimatgefühle könnten ja hier eine Antwort sein. Also warum engagiert man sich in bestimmten Orten? Das müssen ja nicht die sein, in denen man groß geworden ist und geboren ist. Es können ja auch die Wahlheimaten sein, wie du das vor uns genannt hast, in denen man jetzt lebt. Aber man engagiert sich natürlich dort, auch weil man selber da leben möchte und nicht quasi diese Region mitgestalten möchte. Es fühlt sich auch produktiver an, weil man Interesse hat an den Orten, an denen man lebt. Ich glaube, wenn man die nicht hat, dann muss man das nicht machen. Da kann man auch woanders hingehen. Das sehe ich nicht als Verbrechen oder irgendwie schlimm. Aber Heimat könnte genauso auch eine Antwort darauf sein. Also warum engagiert man sich aus Motivation heraus? Weil man den Ort mag, an dem Ort bleiben möchte, ihn mitgestalten möchte.
Wie viele Heimaten könnte man denn theoretisch haben? Das ist eine weitere Frage aus dem Publikum. Kann man da zwischen einer osteuropäischen Herkunft, einer deutschen Kindheit, Jugend und einem Arbeitsmittelpunkt oder auch zwischen Vereinen einfach drei Heimaten dann einfach haben oder lässt sich das nicht so gut darstellen?
Annalena, drei Persönlichkeiten in einer. Jetzt bist du gefragt.
Nö, ich würde das darauf beziehen. Ich glaube, das alles macht jemanden aus. Das ist die Identität eines Menschen und das sind diese verschiedenen Lebensabschnitte. Und ich finde, wenn das jemand als Heimat bezeichnen würde oder als Heimaten und das sagt, dann könnte ich total mitgehen. Darf ich noch einen Aspekt zu der vorherigen Frage, das ist mir nämlich nochmal wichtig, ergänzen, ist auch nochmal die Sache gerade für Jugendliche, nämlich die Möglichkeit auch oder was motiviert einen, Dinge zu tun, ist, wenn man merkt, man hat Gestaltungsspielraum, man hat Möglichkeiten, etwas zu bewegen. Ich glaube, das ist so wichtig oder man wird gehört. Ja? Und ich glaube, das ist gerade für die Jugendlichen ein Problem, dass sie oft das Gefühl haben, dass sie nicht gehört werden, dass sie nicht ernst genommen werden. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wie man Leute auch dazu kriegen kann, sich zu engagieren.
Eine weitere Frage, Frau Ziedlow, gibt es einen Zusammenhang zwischen Heimatverlust, freiwillig oder nicht, und generalisierten Angststörungen?
Also ein Heimatverlust oder ein Wechsel eines Wohnortes ist etwas, was einfach mit einer großen Änderung einhergeht. Wir nennen das in der Psychologie ein Critical Life Event, weil es mit vielen Veränderungen einhergeht. Und da verhalten sich Menschen sehr unterschiedlich darauf. Gerade im Kontext, wenn man unfreiwillig zum Beispiel eine Heimat verlässt oder im Kontext von Flucht, können dann natürlich psychische Störungen auftreten. Unter Umständen auch Angststörungen, die dann entstehen können. Ob das jetzt immer generalisierte Angststörungen sein müssen, das muss nicht sein, kann sich auch anders äußern, aber ja, den Zusammenhang gibt es und den sehen wir ganz stark, auch gerade im geflüchteten Kontext.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.